SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems. Guten Tag. Das sind unsere Themen bis 12:30. Die SPD hat ihr Spitzenpersonal für die Bundesregierung vorgestellt. Das Team lassen wir uns von unserem Berlin-Korrespondenten einschätzen. Unsere Wissenschaftsredaktion kommentiert, wie sinnvoll die 2G-Plus-Präzisierungen in Baden-Württemberg von diesem Wochenende sind. Und trotz Wirtschaftsflaute floriert die Rüstungsbranche. Darüber sprechen wir mit einer Friedensforscherin. Es ist soweit. Deutschlands A-Team steht. Nach den Grünen und der FDP hat heute die SPD ihre Ministerinnen und Minister für die künftige Ampel-Bundesregierung vorgestellt. Kanzler, das war klar, wird Olaf Scholz, Verteidigungsministerin die bisherige Justiz- und Frauenministerin Christine Lambrecht. Hubertus Heil bleibt Arbeitsminister, Innenministerin soll die hessische SPD-Chefin Nancy Faeser werden. Das Ressort Bauen und Wohnen übernimmt Clara Geiwitz, das Entwicklungsministerium Svenja Schulze und Kanzleramtschef wird Scholz-Vertrauter Wolfgang Schmidt. Alles interessant und wichtig, aber die Personalie, auf die ganz Deutschland seit Wochen wartet, ist eine andere. Wer wird Gesundheitsministerin oder Gesundheitsminister? Und es kam, wie es rückblickend betrachtet kommen musste, es wird Karl Lauterbach. Mehr als nachdrücklich hat er in den vergangenen Pandemiemonaten seine Bewerbung eingereicht, inklusive parteiübergreifender Empfehlungsschreiben. Und hier gleich mal sein erstes Statement, heute Vormittag in der Riege der SPD-Minister.
Was im Vordergrund jetzt natürlich stehen muss, dass wir in den Wochen, die wir noch haben, die Fallzahlen so stark absenken, dass wir möglichst gute Weihnachtsferien feiern können und auch reisen können. Also ein wichtiges Ziel muss sein, die Fallzahlen so stark herunterzubringen, dass wir, ohne die Menschen zu gefährden, Reisen empfehlen können. Darauf werden wir Wert legen, großen Wert legen.
Ein nahtloser Übergang also von den Talkshows auf die Ministerbühne. Über die SPD-Minister und in der künftigen Bundesregierung habe ich mit Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio gesprochen. Herr Schmidt, den Gesundheitsminister haben wir gerade schon gehört. Bleiben wir also direkt mal bei dem. Gibt es schon Reaktionen auf die Ernennung von Karl Lauterbach? Herr Schmidt, gab es denn schon Reaktionen auf Karl Lauterbachs Berufung als Gesundheitsminister?
Ja, es gibt ein paar Reaktionen im Netz, weil es ja da den Hashtag Wir wollen Karl gibt. Kein Witz, den gab es tatsächlich auf manchen sozialen Medien. Und da freuen sich natürlich alle, weil er einfach eine Figur ist, die erstmal ein Charakterkopf ist, die top eingelesen ist und auch eine Figur, die täglich sich updatet mit den neuesten Studien. Karl Lauterbach ist einfach ein ausgewiesener Experte, selbst Arzt, selbst Epidemiologe. Aber ansonsten gibt es jetzt noch nicht so die Kommentierungen der anderen Parteien über das Personaltableau. Das wäre ja auch eher unüblich. Ausnahme war vielleicht die Tage die Berufung des Grünen Cem Özdemir ins Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft und eben nicht Toni Hofreiter, der nicht das Rennen gemacht hat. Aber da wurde eher so kommentiert, dass es Zoff bei den Flügeln der Grünen gab. Das ist heute nicht der Fall.
Eine Überraschung war für viele ja heute Christine Lambrecht. Die hatte man im Vorfeld eher als Innenministerin gehandelt. Jetzt wird sie Verteidigungsministerin. Ist das nicht eher eine Strafe?
Es ist aber auf jeden Fall ein Aufstieg für sie, denn das Bundesministerium der Verteidigung hat noch mehr Kompetenzen, was Internationales betrifft. Und da ist sie stark in der Verantwortung. Ich sehe es nicht als Strafe, sondern als wirklich großen Vertrauensbeweis. Denn auf dem, ich sag mal, Schleudersitz braucht Kanzler Scholz, wenn er es denn wird, auch wirklich jemand, dem er wirklich uneingeschränkt vertrauen kann. Es ist ja auch eine Person, die regelmäßig im Nationalen Sicherheitsrat drin sitzt und sehr viele innerhalb der SPD umstrittene Sachen durchziehen muss. Ich sage nur Bewaffnung von Drohnen. Also, ich denke mal, Christine Lambrecht als studierte und ausgewiesene Juristin und auch sehr gute Kritiken bekommen habende Justizministerin ist auf dem Platz ziemlich gut platziert.
Über welche Ministerin oder welchen Minister wurde und wird denn davon abgesehen am heißesten diskutiert?
Ich glaube, Lauterbach wird die größte Medienwelle machen. Das ist aber auch okay. Viele hätten sich gefragt, warum haben sie den denn nicht berufen, Kanzler Scholz? Der hätte es doch wirklich klasse gemacht. Dann hat er auch das Risiko vermieden, dass Lauterbach vielleicht, wenn jemand anders auf diesem Posten säße, ständig, ich sag mal, keilen würde aus der zweiten Reihe. Dann geht er nochmal in die Talkshow und sagt in dem Interview noch was und führt diese Studie noch an. Er hat ja auch eine riesen Gefolgschaft in sozialen Medien. Also da hat er sicherlich schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, indem er Lauterbach einfach an die Spitze dieses Ministeriums gesetzt hat. Da wird dann interessant zu sehen, wer auf der Staatssekretärsebene da sozusagen die Schützenhilfe leistet.
Was haben Sie für einen Eindruck? Hat diese Truppe es wegen parteipolitischen Taktierens in die Ämter geschafft oder überwiegt doch die fachliche Eignung?
Ich glaube, es überwiegt die fachliche Eignung und vor allem die Eignung, das zu administrieren, was es bedeutet, so ein Ministerium zu leiten. Man muss ja nicht nur eine gute Fachpolitikerin oder ein guter Fachpolitiker sein, sondern vor allem das Management, was so ein Ministerium erfordert. Ich sage mal nur ein Beispiel. Das Finanzministerium hat mit allem und Zoll fast so viel Beschäftigte wie die Daimler AG, nämlich um die 60.000. Das ist einfach irre viel und da muss man eine Figur an der Spitze haben, die das auch kann und von der man auch weiß, dass sie in Krisensituationen zum Beispiel gut eingearbeitet und fachlich kompetent gleichzeitig ist. Ich glaube zumindest, das ist Scholz gelungen.
Scholz hat ja Geschlechterparität in der Bundesregierung angekündigt. Das hat nicht ganz geklappt. Wie kommt das an?
Naja, er ist nur knapp vorbei. Es gab 16 Ministerämter, Ministerinnenämter. Da hat er 8+8. Okay, er selbst ist Kanzler und ein Mann. Das stimmt insofern nicht. Hin und wieder haben sich auch im Gegenteil Leute gefragt. Mensch, warum musste Clara Geiwitz als Ministerin für den Bau hin? Was war denn mit Carsten Schneider aus der thüringischen SPD? Da sagen viele, ja, schade, dass das nicht geklappt hat, ihn in ein Ministerium zu berufen. Kann sein, dass die Parität ihm im Weg gestanden hat. Ansonsten ist es ja auch noch wichtig gewesen, die Regionen vertreten zu lassen, insgesamt in dieser Regierung. Es ist tatsächlich sehr viel gut verteilt, aber es gibt auch bestimmte Klumpenbildungen. Nordrhein-Westfalen ist wie üblich stark vertreten. Dafür sind manche Bundesländer gar nicht drin. Bayern, Sachsen, aber gut, bei Bayern ist es auch, weil die CSU nicht mehr da ist.
Heute Nachmittag wollen die Grünen noch den Koalitionsvertrag absegnen. Erwarten Sie da irgendwelche Überraschungen?
Wahrscheinlich wird es eine große Zustimmung geben. Niemand geht davon aus, dass es abgelehnt wird. Aber bei den Grünen kann man sich nicht ganz sicher sein. Es gab schon ein paar Aufrufe, Nein zu sagen. Und die Grüne Jugend hat den Koalitionsvertrag sogar in manchen Veröffentlichungen als Kompost bezeichnet. Tja, weiß ich nicht, ob da die anderen, die Jusos und die Julis, da so draufspringen würden. Nach meinem Eindruck eher nicht. Ich glaube, dass es eine gute Zustimmung wird. Vielleicht nicht ganz so hoch wie bei den Liberalen und bei der SPD am Wochenende.
Das war unser Berlin-Korrespondent Alfred Schmidt mit seiner Einschätzung zu den neuen SPD-Ministerinnen und Ministern der kommenden Bundesregierung. Und das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Und wir bleiben bei Personalfragen. Denn mit Kanzlerin Merkel geht auch ihr Sprecher Steffen Seibert. Er war so lange Regierungssprecher wie niemand vor ihm. Und er ist wohl auch einer der prominentesten dieser Branche. Auch wegen der zahlreichen Diskussionen zu seinem Dienstantritt. Denn Seibert kam vom ZDF-Heute-Journal ins Kanzleramt. Heute nimmt er voraussichtlich zum letzten Mal an der Regierungspressekonferenz teil. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Ifi Seibert, übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit ihm, blickt auf die Regierungssprechertätigkeit von Steffen Seibert zurück.
Wo Merkel war, war auch Seibert. Jedenfalls meistens.
Da wussten Herr Seibert.
Das musste sie jedenfalls nicht oft sagen. In der Regel traten sie öffentlich im Doppelpack auf. Seibert und Merkel waren auf ihre ganz eigene Art und Weise ein echtes Dreamteam. Merkel konnte sich immer auf ihn verlassen. Sein zweiter Vorname hätte deswegen auch Loyal heißen können. Tut er aber nicht. Er heißt Rüdiger. Aber das nur nebenbei. Beide haben einen sehr feinen Sinn für Humor, der bei ihm nur ganz selten auf Kosten der Chefin ging. Manchmal aber doch.
Sie ist hingefallen. Beim Langlauf. Wir gehen von niedriger Geschwindigkeit aus.
Ansonsten war Seibert zwar Sprecher, sagte oft aber nur sehr wenig, auch wenn man 46 Mal nachfragte.
Ich wiederhole jetzt, was Sie wahrscheinlich hier an dieser Stelle schon etwa 46 Mal gehört haben.
Und seine eigene Meinung sagte er schon gar nicht. Dafür erklärte er mit nur einem Satz ganz gut den Regierungsstil seiner Chefin.
Kluge Politik beobachtet die Wirklichkeit und agiert dementsprechend.
Was er dagegen nie verriet, obwohl es dann meistens doch rauskam, war, wo die Kanzlerin Urlaub macht. Dazu gab es immer nur den Standardsatz.
Die Bundeskanzlerin ist ohnehin immer im Dienst und heute gibt es noch keinen Anlass, über Sommerferien zu spekulieren.
Steffen Seibert hat seinen ganz eigenen Stil von freundlicher Coolness und Professionalität entwickelt. Viele sagen, er sei in den Themen genauso drin wie die Kanzlerin und das will was heißen. Vor 11 Jahren war das noch anders. Seibert nahm das Jobangebot von Merkel zwar an, mit heißem Herzen, wie er es nannte, aber er hatte auch großes Herzklopfen in diesem heißen Herz.
Ich bin echt nervös. Es ist wie Abi, Führerscheinprüfung und diverse andere Dinge zusammen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal legt.
Zu seinen ersten Pressekonferenzen schleppte er zur Sicherheit dann auch Berge von Akten.
Ich muss irgendwie noch lernen, hier ohne 3,5 Kilo Papier anzukommen. Das geht sicher auch eleganter, aber ich übe noch.
Und seine neue Chefin Merkel kommentierte das dann auch ganz ungeniert.
Sie sind jemand, den man relativ schnell ansieht, wenn er etwas noch nicht 100% überschaut.
Vielen Dank auch. Aber diese Zeiten sind längst vorbei. Seibert hat Merkel sogar überholt. Sie wird den ewigen Kanzlerrekord von Helmut Kohl nicht brechen können. Aber niemand war länger Regierungssprecher als Steffen Seibert. Er hat das Bundespresseamt in dieser Zeit auch modernisiert. Er twittert, was das Zeug hält. Und unter seiner Leitung hat Angela Merkel quasi ihr eigenes Privat-TV bekommen. Ihr wöchentlicher Videopodcast. Das Fernseh-Know-how hat Steffen Seibert beim ZDF gelernt als Korrespondent und Moderator des Heute-Journal. Auch da hat er schon über Merkel berichtet.
Guten Abend. Man wäre heute gerne stiller Zuhörer am Merkelschen Frühstückstisch gewesen.
Ja, und genau das hat er dann 11 Jahre lang getan. Frühmorgens die Lage mit der Kanzlerin besprechen. Ab dieser Woche frühstücken sie dann wieder jeder für sich.
Ifi Seibert aus Berlin über Steffen Seibert, die Stimme der Kanzlerin. Wie kriegen wir die Pandemie in den Griff? Das ist in Zukunft nicht nur Karl Lauterbachs Aufgabe, sondern auch und immer noch die der Landespolitik. Und die hat von 3G über 2G bis hin zu jetzt 2G+ einiges an Regeln aufgefahren. Gerade am vergangenen Wochenende gab es bei so vielen Gs in Baden-Württemberg offenbar einige Verwirrung, weshalb das Gesundheitsministerium die letzte Novelle der Corona-Verordnung nochmal präzisieren musste. Es müssen nur die Geimpften und Genesenen Tests nachweisen, deren Impfung oder Genesung länger als 6 Monate zurückliegt. Zu diesem Hin und Her ein Kommentar von unserem Wissenschaftsredakteur Stefan Tröntle.
Es hat nur 2,5 Tage gedauert, bis vom Corona-Schutz in Baden-Württemberg nur noch ein gefühlter Scherbenhaufen übrig ist. Der Reihe nach. Am Freitag führt die Landesregierung für viele Bereiche 2G+ ein, also geimpft oder genesen plus Test, sogar für Skilifte, obwohl Wintersport bekanntlich im Freien stattfindet. Das ist streng, aber im Sinne von, wir sind halt besonders vorsichtig, noch verständlich und auf jeden Fall besser als ein kompletter Lockdown. Am späten Abend heißt es dann, naja, es gäbe aber Ausnahmen für Menschen mit Boosterimpfung. Auch das kann man als Anreiz, sich zum dritten Mal impfen zu lassen, sogar noch verstehen. Nur kommen jetzt noch weitere Ausnahmen dazu. Für frisch Geimpfte und Genesene soll 2G+ auch nicht gelten. Frisch heißt, die Impfung oder Genesung ist nicht länger als 6 Monate her. Aha. Und außerdem dürfen 12- bis 17-Jährige ohne vollständige Impfung überall mit Schnelltests rein. Restaurants könnten ihren Gästen ja einen Selbsttest unter Aufsicht anbieten. Dieser gelte dann aber nur für die Gaststätte, in der er durchgeführt wurde. Auch hübsch, bei Menschen mit Impfdurchbrüchen gilt die Krankheit wohl nicht als Booster. Sie bekommen kein frisches Genesenenzertifikat, obwohl sie krank waren. Quelle für diese Information ist das Gesundheitsamt Rastatt. Es ist aber unklar, ob das landesweit so ist und ob Ärzte das nicht anders sehen. Auch dieses Detail zeigt gut, wie verworren und widersprüchlich die Lage inzwischen ist. Diplomatisch gesagt, wer die Corona-Regeln der grün-schwarzen Regierung tatsächlich guten Willens befolgen möchte, der hat es momentan echt schwer. Undiplomatisch gesagt, möchte man am liebsten schreiend davonlaufen. Für mich ergeben sich aus diesem Kuddelmuddel 2 Schlussfolgerungen. Erstens, entweder sind wir der Meinung, geimpft oder genesen reicht nicht aus, wir müssen für mehr Sicherheit zusätzlich testen, dann testen wir aber bitte alle. Oder wir lassen es komplett bleiben und setzen weiter auf das de facto 2G, das wir durch all die Ausnahmen jetzt schon haben. Halbgare Regelungen gefährden uns jedenfalls alle und wiegen uns in falscher Sicherheit. Zweitens, Maßnahmen, die nicht verständlich sind, fühlen sich oft nach Schikane an und akzeptiert werden sie auch nicht. Ich bin sicher, dass die Landesregierung das nicht beabsichtigt hat, aber wer um Himmels Willen soll das denn noch verstehen und entsprechend der Vorschriften auch kontrollieren? Wird das Personal im Gastrobereich je nach Alarmstufe täglich neu geschult? Ministerpräsident Kretschmann spricht wegen der neuen Werbekampagne neuerdings gerne von The Land anstatt von Baden-Württemberg. Vielleicht sollte er erstmal dafür sorgen, dass die neuen Corona-Regeln nicht zu einem Landslide führen. Für alle Nicht-Briten heißt das Erdrutsch.
Das war ein Kommentar von Stefan Tröntle aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Geschossen wird immer. So könnte man den Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI betiteln. Denn trotz schrumpfender Weltwirtschaft in der Corona-Krise haben die Absätze der globalen Rüstungsindustrie zugelegt. 2020 wurden 1,3% mehr Rüstungsgüter und Militärdienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr verkauft. Schießen wir uns also den Weg aus dieser Wirtschaftskrise? Alexandra Marksteiner forscht für das SIPRI und hat am aktuellen Bericht mitgearbeitet. Frage an Frau Marksteiner, haben Sie diesen Anstieg erwartet?
Also an sich ist es eine logische Konsequenz von dem, was wir eigentlich schon wissen. In vielen Teilen der Welt sind die Militärausgaben im ersten Jahr der Pandemie gewachsen und nicht etwa gesunken. Und davon wird dann natürlich auch ein erheblicher Betrag für die Beschaffung von Rüstungsgütern ausgegeben. Dazu kommt auch noch, dass viele Regierungen in dieser Pandemie aktiv ihre Rüstungsindustrie unterstützt haben, zum Beispiel durch vorgezogene Zahlungen oder vorgezogene Aufträge. Und wenn man über die Rüstungsindustrie spricht, muss man natürlich auch bedenken, dass da die Produktionszyklen sehr lang sind. Also viele Firmen konnten im ersten Jahr dieser Krise auf deren Auftragsbestände zurückgreifen. Also sprich, was jetzt produziert wird, das wurde ja eigentlich schon vor Jahren in Auftrag gegeben.
Wer sind denn die weltweit größten Verkäufer?
Also die 5 größten Rüstungshersteller, das sind allesamt US-amerikanische Firmen. Dazu zählen Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman und auch General Dynamics. Wenn man das Ganze dann etwas ausweitet, dann finden sich auch einige chinesische Unternehmen, die weit oben auf der Liste stehen, wie zum Beispiel Norinco, AVIC und CETC. Der einzigste europäische Produzent unter den sehr großen, also ich würde jetzt mal sagen, den Top 10 Rüstungsherstellern, das ist BAE Systems mit Sitz in Großbritannien.
Wie sieht die Situation in Deutschland aus?
Also wir hatten 4 deutsche Hersteller in unserer Rangliste und insgesamt kamen diese auf Waffenverkäufe in Höhe von 8,9 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von ungefähr 1,3%. Wenn man sich das mal auf individueller Basis anschaut, ist das eher gemischt. Also die Rüstungsverkäufe von Rheinmetall und Hensoldt sind gestiegen und von ThyssenKrupp und Krauss-Maffei-Wegmann sind sie gesunken.
Was sind denn die Verkaufsschlager der Branche?
Also zu den Top-Sellern würde ich jetzt mal so sagen, zählen weiterhin Kampfflugzeuge und Marineschiffe. Das sind allgemein die teuersten Rüstungsgüter. Wenn man sich Lockheed Martin anschaut zum Beispiel, da sieht man, dass wirklich ein Großteil deren Umsätze auf die Produktion von F-35 Kampfjets und auch die Instandhaltung zurückzuführen ist.
Kampfjets und Hubschrauber, das kauft man jetzt nicht aus der Portokasse. Wer schlägt denn dazu?
Also die meisten Firmen, die verkaufen ja den Großteil ihrer Rüstungsgüter an die einheimischen Streitkräfte. Also wie gerade erwähnt, Lockheed Martin verkauft an das US-amerikanische Verteidigungsministerium und Rheinmetall jetzt an das BMVG in Berlin. Aber es exportieren natürlich auch viele Firmen diese Rüstungsgüter. Die größten Rüstungsexporteure sind weiterhin die USA, Russland und Frankreich. Deutschland liegt ein bisschen dahinter auf dem 4. Platz. Und da sind dann immer die größten Abnehmer, das sind zurzeit Südkorea, Algerien und Ägypten.
Gerade bei den letztgenannten Ländern muss man sich da Sorgen machen, dass sich dieses Rüstzeug früher oder später wieder in blutigen Konflikten oder in den Händen von Diktatoren wiederfindet?
Ja, also der illegale Waffenhandel war und ist immer noch ein Problem, vor allem wenn es um Kleinwaffen geht wie Gewehre. Und es ist ja schon öfters vorgekommen, dass Waffensysteme, die unter sehr strikten Auflagen exportiert wurden, dann in die Hände von Rebellen oder Terroristen gefallen sind. Und natürlich auch diktatorische Regime. Und wie Sie sich vorstellen können, mangelt es in der Rüstungsindustrie, vor allem was das angeht, immer noch an Transparenz. Und ich glaube, da kommt dann unsere Arbeit ins Spiel.
Vor diesem Hintergrund, welche Hoffnung haben Sie, dass unter der neuen Bundesregierung, unter der neuen Ministerin Christine Lambrecht, auch eine Verteidigungspolitik neu gedacht wird?
Ja, also das große Thema in der deutschen Verteidigungspolitik ist ja weiterhin das 2%-Ziel. Also die NATO hat vorgegeben, dass bis 2024 alle Bündnisstaaten möglichst 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung ausgeben sollten. Die Ampel hat sich jetzt so darauf verständigt, das steht so im Koalitionsvertrag, dass 3% des Bruttoinlandsprodukts für Diplomatie, Entwicklung und Verteidigung ausgegeben wird. Wieder aber die Verteilung zwischen diesen 3 Kategorien aussieht, das wissen wir noch nicht ganz. Also da werden wir natürlich weiterhin, das werden wir uns anschauen und dann hoffentlich wissen wir in ein paar Monaten mehr.
Das war die Friedensforscherin Alexandra Marksteiner zum neuen SIPRI-Bericht zu weltweiten Rüstungsverkäufen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Aung San Suu Kyi, da wird wohl niemand widersprechen, hat ein bewegtes Leben geführt. In den späten 80ern setzte sie sich für ein Ende des Militärregimes in ihrer Heimat Myanmar ein. Dafür bekam sie einerseits den Friedensnobelpreis, andererseits mehr als 15 Jahre Hausarrest. Seit 2010 ist sie wieder frei, seit 2016 war sie Regierungschefin von Myanmar, nur um in diesem Jahr wieder vom Militär aus der Regierung und in den erneuten Hausarrest geputscht zu werden. Heute wurde Aung San Suu Kyi in einem ersten Prozess zu 4 Jahren Haft verurteilt. ARD-Korrespondent Holger Senzel zu den Hintergründen.
Das Urteil wurde hinter verschlossenen Türen verkündet. Keine Zuschauer, keine Journalisten. Ein Sprecher der Militärjunta gab das Strafmaß ohne weitere Erklärungen bekannt. 2 Jahre Haft wegen Aufwiegelung, 2 Jahre wegen Disaster-Management. Das betrifft die Corona-Regeln in Myanmar. 4 Jahre also muss Aung San Suu Kyi ins Gefängnis und die heutigen Urteile sind erst der Anfang. Sollte die frühere de facto Regierungschefin in allen Punkten schuldig gesprochen werden, dann drohen ihr am Ende 120 Jahre Haft. Verstoß gegen das Fernmeldegesetz, das war die erste Anklage direkt nach dem Militärputsch, weil ihre Bodyguards angeblich nicht angemeldete Funkgeräte benutzt hatten. Und weil das offenbar nun gar zu lächerlich klang, folgten schnell Aufwiegelung, Korruption und als letztes Wahlbetrug. Mit Rechtsstaatlichkeit hat das nichts zu tun, sagt Dr. Sasa von der Regierung der Nationalen Einheit. Das sind ehemalige gewählte Politiker, die jetzt aus dem Untergrund gegen die Militärjunta kämpfen.
It has nothing to do with the rule of law in Myanmar.
Es ist ein reiner Schauprozess, ein Ausdruck des Terrors durch das Militär gegen das Volk von Myanmar.
It is prolonging of military ring of terror against the people of Myanmar.
Aung San Suu Kyi hatte die Nationale Liga für Demokratie bei den Wahlen 2020 in die absolute Mehrheit geführt und die Partei der Armee gedemütigt. Deshalb hat Generalstabschef Min Aung Hlaing mit Waffen neue Fakten geschaffen. Durch die Prozesse soll Aung San Suu Kyi als Politikerin endgültig kaltgestellt werden. Denn Aung San Suu Kyi wird in Myanmar immer noch wie eine Heilige verehrt. Mutter Su nennen die Burmesen sie ehrfürchtig, die Frau, die das Land in die Demokratie führte. Demonstranten führen bis heute ihre Fotos mit sich und fordern in Sprechchören ihre Freilassung. Doch die Frage ist, welche Rolle die 76-Jährige überhaupt noch in den politischen Überlegungen der Demokratiebewegung spielt. Gerade unter den Jüngeren gibt es durchaus Kritik an der Rolle von Mutter Su bei der Verfolgung der Rohingya. Nein, widerspricht Ko Chit-Chit, Präsidiumsmitglied der NLD, das sei eben nicht die Frage. Entscheidend ist nicht, welche politische Rolle Aung San Suu Kyi künftig spielen wird. Sie sitzt ganz fest im Herzen des Volkes. Und das ist viel wichtiger, als ihr eine Rolle zu geben. Seit langem haben die Menschen in Yangon jetzt wieder mit Töpfen und Pfannendeckeln geklappert zum Zeichen des Protestes. Am Tag zuvor war ein Armee-Jeep in eine Demonstration gerast und hatte 5 Menschen getötet. Das Video kursierte auf Twitter. Mehr als 1000 Menschen hat die Armee seit dem Putsch am 1. Februar getötet, erschossen bei Demonstrationen, totgeprügelt in der Haft. Doch Wut und Empörung des Volkes hat sie nicht gebrochen. Der Widerstand ist eher heftiger geworden. Die Revolution zu stoppen, indem man ihr die Leitfigur nimmt, das wird also nicht funktionieren. Im Gegenteil, dürfte die Verurteilung Aung San Suu Kyis den Widerstand weiter anheizen.
Ein Beitrag von Holger Senzel aus dem ARD-Studio Südostasien. Für Bitcoin-Anleger ist es ein schwieriges Wochenende gewesen. Die Kryptowährung hat einen Kursrutsch erlebt. Sie hat am Samstag bis zu 22% an Wert verloren. Nach einer zeitweisen Erholung verlierte Bitcoin auch heute wieder deutlich. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn, wie ist dieser Einbruch zu erklären?
Also da gibt's mehrere Erklärungsansätze, aber das Phänomen Bitcoin entzieht sich ein Stück weit auch logischen Ansätzen. Es könnten Gewinnmitnahmen sein. Der Markt von Bitcoins ist allerdings auch bestimmt und bewegt von großen Investoren. Da kann es dann sein, dass eben wenn einer oder einzelne von denen größere Posten verkaufen, gerade am Wochenende, dann auch größere Schwankungen auftreten, weil das dann einfach mehr Auswirkungen hat. Dann gibt es natürlich auch die Sorgen und die Unsicherheit an den Finanzmärkten generell, die ja überall für Unsicherheit sorgen.
Fans von Kryptowährungen erklären immer wieder, eine Anlage in Bitcoin und Co., das sei eine Art sicherer Hafen, ein Inflationsschutz sozusagen. Aber solche Schwankungen vermitteln doch eher einen ganz anderen Eindruck.
Ja, ganz genau. So einer These widersprechen diese Schwankungen, wie wir sie da jetzt sehen und auch schon gesehen haben. Allein dieses Jahr hat der Bitcoin-Wert extrem geschwankt, sich quasi verdoppelt, wieder halbiert und dann nochmal einen Rekordhoch erreicht im November. Viele Experten sehen Kryptowährungen als spekulative Anlage. Das könne für größere Anleger eben eine Art Beimischung im Depot sein, wenn man einen Totalverlust auch einkalkuliert und verkraften kann.
Schauen wir noch mal kurz in die Zukunft. Sind auch künftig so starke oder womöglich noch stärkere Schwankungen bei Kryptowährungen wie dem Bitcoin zu erwarten?
Ja, die Warnung gibt es, dass da noch einiges an Auf und Ab kommen könnte. Man kann natürlich auch denken, vielleicht zum Jahresende, dass da auch noch mal Gewinnmitnahmen kommen könnten. Die Unsicherheit ist eben generell auch im Markt nicht weg. Die neue Corona-Variante, der chinesische Immobilienkonzern Evergrande oder auch die US-Zentralbank und die Frage, wie sie mit der Inflation jetzt umgeht, die bestimmen das Klima. Und dann ist da bei den Kryptowährungen noch die Sorge vor einer Regulierung durch die US-Regierung. Es gibt diese Woche eine Anhörung von Managern aus diesem Bereich in einem Ausschuss im Repräsentantenhaus. Und so eine Regulierung könnte zumindest kurzfristig oder vorübergehend eben auch nochmal zu Druck auf die Kurse führen.
Der DAX ist mit Gewinn in diese neue Woche gestartet. Ist die Sorge vor der neuen Corona-Variante da etwas schon abgeflaut?
Das hat heute Vormittag erstmal so ausgesehen. Da hat eine Meldung über leichte Verläufe Hoffnung gemacht. Allerdings ist das auch schnell wieder dahin gewesen. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie ist deutlich zurückgegangen im Oktober und die Gewinne im DAX sind dann am Vormittag dahin geschmolzen. Auch die Sorgen um den Immobilienkonzern Evergrande in China, die haben nochmal deutlich zugenommen, sodass jetzt gegen Mittag eher die Unsicherheit dominiert. Der DAX im Moment gerade mal noch 0,2% im Plus bei rund 15.200 Punkten.